Robert!
Robert!
Ah, heute geht's ja los, ich schwöre dir. Heute Knaller Ankündigung.
Aber erstmal ein Trivia.
Ein Trivia?
Ja, ein Trivia.
Ich habe auch was mitgebracht.
Was?
Aber kein Trivia.
Komm, dann lass mich ganz kurz, weil ich möchte die Leute kurz einstimmen darauf, worüber wir heute sprechen, nämlich Beverly Hills Cop. Den gibt's mal wieder.
Wir reden auch über andere Sachen, ja. Also nur für alle, die jetzt sagen, ich schalte ab. Ich will nicht nur über Eddie Murphy reden.
Genau. Ich hasse Eddie Murphy. Nein, nein.
War der nicht mal krass auf Kokain, bis Disney ihn da rausgeholt hat? War das nicht Eddie Murphy-Geschichte?
Jetzt kommen deine Promi-Flash-Ansagen
wieder. Ist das Schwachsinn? Hatte der nicht so ein Kokain-Problem?
Seine
Stand-Up-Nummern waren doch früher so richtig krass und derbe. Und dann wurde er doch zum Disney-Schauspieler, weil die ihm irgendwie aus dieser Drogen-Image-Nummer rausgeholt. Okay, weiß ich nicht. Alles hören sagen, müsste man recherchieren.
Okay, weiß ich nicht, aber vorher dann einfach mal in den Raum stellen, ist okay. Seit 1900, wann kam der dritte Teil? Du weißt das
94.
Ja, Robert. 94?
Nee, 87.
Nee, 97 ist es. Es ist in den 90ern gewesen.
Ja?
Ich glaube, so was um 96, so in dem Dreh.
Ich habe das immer nur als Kind geguckt. Welcher Teil ist der, wo er mit den Medikamenten in der Tüte verschwitzt ankommt und so ganz leise redet? Ich habe Kinder und so.
Das weiß ich
aber
nicht.
Aber erinnerst du dich an die Szene?
Ich weiß, dass der dritte, der mit diesem Vergnügungspark war und der wurde inszeniert.
94.
94?
So.
Ja, du bist natürlich hier, aber du hast dann irgendwas mit den 80ern gesehen. Egal. Auf jeden Fall damals dieser Teil, der dritte Teil, der wurde verpönt. Jetzt sind sie ewig viel später mit einem vierten Teil um die Ecke gekommen. Kommen wir nachher dazu. Aber wusstest du eigentlich, wer ursprünglich mal den Beverly Hills Cop spielen sollte, bevor Eddie Murphy eingeplant war?
Bevor Eddie Murphy eingeplant war? Klar.
Ja?
Das ist gar kein Problem für mich.
Tony Surroundi.
Nee, also wenn du schon mich nachmachst, ja. Dann sollte das Coppolo Bevelo sein.
Ja, knapp vorbei. Es ist Don Simpson und Jerry Bruckheimer sind durch die Stadt gegangen. Du kennst sie beide als zwei der mächtigsten Produzenten Hollywoods. Der eine, so der straighte Typ, der viel aufs Business geachtet hat. Der andere immer im Drogenexzess gewesen. Über die beiden müssen wir, glaube ich, auch nochmal hier sprechen. Und die haben das an alle möglichen Leute gegeben. Mickey Rourke war der Erste, der den spielen sollte. Mhm. Dann sind sie zu Al Pacino gegangen. Das hat nicht geklappt. Und dann haben sie so aus so einer Nettigkeit heraus, weil man das in der Stadt dann so an gewisse Leute geschickt hat in L.A., an Sylvester Stallone geschickt. Weil sie dachten, der sagt da auf jeden Fall ab. Weil es war so eine Phase, in der er Comedy noch nicht probiert hatte. Das war eher so bei Arnold Schwarzenegger schon leicht zu finden.
Hat er noch nicht gemacht gehabt?
Nee. Das Drehbuch ging rum 1988 oder so. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann der erste Teil fertig wurde von Beverly Hills Cop. Auf jeden Fall, oder war das 79? Ich glaube, das war schon 79.
Noch vor dem ersten Teil. Achso, klar, vor dem ersten Teil, ja.
Ich weiß gar nicht, wann der erste Teil von Beverly Hills Cop.
83 oder 84. Und dann war 87.
Ich glaube, 80. Ich glaube, 1980 kam der. Egal. Auf jeden Fall relativ früh in so einer Zeit, wo Sylvester Stallone das noch nicht gemacht hat.
84.
Und dann hat er aber ja gesagt. Hat dann aber gesagt, Moment, ich schreibe das Drehbuch selbst und hat dann aus dieser witzigen Nummer was übelst Hartes gemacht. Er hat selber mal in einem Interview später gesagt, dass der Anfang hätte erinnert an der Soldat James Ryan an den Anfang. Das ist natürlich eine Übertreibung, aber auch nicht so ganz, wenn man sieht, was dann letzten Endes draus geworden ist. Denn Don Simpson und Jerry Bruckheimer haben dann gesagt so, wissen wir nicht. Eigentlich wollten wir hier so eine Comedy-Nummer draus machen. Das passt nicht so ganz. Haben sich dann doch für Eddie Murphy entschieden. Und Sylvester Stallone hat dann aber gesagt, die Ideen, die ich jetzt hier gerade hatte, die nehme ich mit und drehe dann bei Canon Films einen anderen Film daraus. Er wollte nämlich eigentlich ihn nicht Axel Foley nennen, sondern Axel Cobretti. Und da weißt du jetzt vielleicht schon, welcher Film daraus geworden ist, nämlich die City Cobra, wo er ja Cobra Cobretti oder so irgendwie einen ganz bekackten Namen gehabt. Das war so ein richtig, ich hasse diesen Film.
Kein bekackten Namen, das ist was ich auch durchaus hätte kreieren können.
Cobri Beverly.
Cobro Bevelo.
So, ich hasse den Film, weil der einfach ganz furchtbar geworden ist und ich bin froh, dass es einen Beverly Hills Cop und einen City Cobra gibt und nicht nur die Version von Sylvester Stallone. Denn Eddie Murphy hat so diese ganzen Szenen auf jeden Fall aufgepeppt. Zumindest im ersten, vielleicht noch ein bisschen im zweiten, den dritten, den sparen wir mal aus und ich sag euch nachher, wie der dritte ist. So.
Der vierte.
Der dritte habe ich ja schon gesagt. Gut, dass es dich gibt, Robert.
Ja, aus vielen Gründen.
Ja, aus vielen Gründen. Unter anderem gibt es noch einen Grund, warum es gut ist, dass du da bist.
Warum?
Weil ich nächste Woche dann nicht alleine auf der Bühne stehen muss.
Welche Bühne denn?
Ja, jetzt kommt's, Leute. Wir haben das...
Frage ich das jetzt hier auch ganz weltexklusiv als erstes?
Ja, Robert, ich habe das für dich. Du hast nächste Woche Dienstag zu tun.
Dienstag? Montag habe ich mehr Zeit als Dienstag.
Montag?
Ja, Montag habe ich mehr Zeit als Dienstag.
gut, dass du da bist.
Aus vielen Gründen.
Dass es dich gibt. Es ist so... Ich habe die Möglichkeit bekommen, eine Live-Show zu machen im Experian hier in Berlin im Saturn. Und da habe ich gesagt, ich mache ja nichts ohne mein Robi. Und habe gesagt, dann lass uns das doch so machen. Wir haben zwar keine runde Folge, aber nächste Woche findet die, im Grunde würde so generell die Aufnahme für die 170. Folge passieren. Zur 100. haben wir nichts Spezielles gemacht, zur 150. haben wir nichts Spezielles gemacht. Warum dann jetzt nicht einfach zur 170.?
Klar.
Weil, da bin ich ganz transparent, die Jungs vom Experian haben gesagt so, ey, komm doch mal vorbei, wir machen hier coole Shows. Hast du nicht irgendwas, was du live machen möchtest? Und wir überlegen schon seit geraumer Zeit, den Podcast auch live zu machen. Vor Publikum, damit ihr auch mal reinrufen könnt, damit ihr Fragen stellen könnt. Und deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit, ich weiß, es ist sehr spontan, auch du, Robert, erfährst jetzt hier quasi weltexklusiv.
Montag, hast du gesagt, ja?
Montag.
Welches Datum ist das? Der 8. Juli ist das, ja.
Der 8. Juli, ihr könnt dabei sein.
Aber ich kann erst so abends. Können wir sowas wie 19 Uhr?
Ja.
Und Experian, damit ich das verstehe, ich kenne nur das am Alexanderplatz im Saturn in Berlin.
Es ist,
richtig?
Es ist das. Aha. Ja. Experian, für die Leute, die es noch nicht kennen, es gibt im Saturn oben so ein Stockwerk, das ist komplett.
Hintere Teil, so zwei Drittel ist komplett.
Eigentlich so ein riesiges Gamer-Areal, aber da gibt es auch Fußballshows und alle möglichen anderen Dinge.
Also ein Studio für Aufzeichnungen.
Genau, und da finden sich Plätze für 150 Leute. Das heißt, für die Leute, die aus Berlin und Umgebung kommen und ein Fünfer, also 5 € würden die Tickets kosten.
Das ist also jetzt mal so, ja, wenn wir dann richtig auf Tour gehen, dann gibt es nicht so günstig. Aber jetzt.
Ja, hier ist es jetzt hier ist es
einfach
wirklich,
mal.
Hier ist es so eine, wie sagtest du gestern, so eine No-Show-Absicherung, weil du meintest auch so bei den
Social Movie Nights früher, wenn Sachen gratis sind, dann sind die Leute nicht so committed. Ich habe gesagt, das ist so das Einkaufswagen-Prinzip. Wenn da ein Euro drin steckt, wollen die Leute den wiederhaben. Deswegen, wenn du 5 € für ein Ticket nimmst, das ist ja nicht wirklich viel Geld für so eine, für uns. Und vielleicht Gäste.
Für die
und vielleicht Gäste.
Ja, genau, Gäste kommen ja auch, ja.
Und deswegen 5 €, damit er sagt, jetzt heißt 5 €, weil das ist ja das Gute an den Deutschen. 5 € bezahlt, jetzt mache ich das
auch. Da gehe ich jetzt auch hin. Egal, ob es Gewitter gibt oder ob die Deutschen vielleicht einen Tag früher spielen.
Es ist spieltagfrei, Leute. Also EM ist kein Grund. Es ist spieltagfrei.
Für all diejenigen, die jetzt sagen, oh nein, ich wohne in Liechtenstein oder...
Auch ihr könnt kommen, aber das ist dann 5 € plus Reisekosten und Übernachtung. Nein,
ihr wohnt auf der Mondoberfläche. Keine Sorge. Das Ganze wird auch live gestreamt und zwar über meinen Kanal. Das ist ein bisschen absurd. Ich weiß.
Du hast einen Kanal?
Ja, ich habe einen YouTube-Kanal. Ah. Ja, Behind heißt der. Und wenn ihr da mal reinguckt, dann um 19 Uhr am Montag, dann könnt ihr auch zugucken. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die jetzt gerade gedacht haben, sie kommen live vorbei, die das sagen, ja, da kann ich aber auch live zugucken im Internet. Nee, weil ihr könnt ja natürlich eingreifen in die Show. Ihr könnt dann immer mal reinrufen.
Ich finde es gut, wenn ihr so von Davids besten Sprüchen, wie Drehbücher entstanden sind oder wie ihr Filme hast, so kleine Plakate schreibt und hochhaltet im Publikum.
Ja, wir haben schon mal Gäste angefragt. Stand
Brad
jetzt.
Brad Pitt, was hat er gesagt?
Brad Pitt sagte, nicht, wenn Robert dabei ist.
Und Quentin?
Quentin sagte, nicht, wenn David dabei ist.
Okay.
Und da haben wir wieder ein Problem.
Und dann haben wir, okay.
Deswegen haben wir Eve und Sebastian jetzt mal angefragt.
Ja.
Aber vielleicht kommt auch noch ein spezieller Sondergast. Wissen wir nicht.
Was soll das denn jetzt werden? Na gut, gucken wir mal.
Also, wenn ihr Lust habt, wir haben euch den Link unten in der Videobeschreibung gibt es ja hier nicht. Bei
Shownotes.
In den Shownotes, egal bei welcher Plattform ihr guckt, da werdet ihr das hoffentlich finden. Da könnt ihr Tickets kaufen. Ich werde die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal eine Instagram-Story dazu machen, damit ihr es da auch nochmal seht. Das heißt, ihr müsst jetzt schnell sein. Nächste Woche Montag ist es schon am 8. Juli, 19 Uhr, Einlass ab 18:30 im Experian in Berlin, im Saturn.
Ja. Und alle, die uns schon immer mal unterstützen wollten finanziell, da ist dann der beste Ort, finde ich, um uns PlayStation 5s und so zu kaufen. und da stehen
nicht.
Zu lassen.
Ich habe schon eine PlayStation 5. Du doch auch, oder?
Nein, ich auch. David braucht eine Handheld-Konsole.
Ich brauche die Steam Deck OLED-Variante.
Steam Deck, das gibt's, glaube ich, nicht. Ja. Ich nehme eine MetaQuest 3, Leute.
Es gibt doch so diese Geschenklisten. Kennst du das? So, das haben so,
ja, klar.
So Amazon-Geschenklisten.
Das haben doch diese, wie heißen das, Geld-Dominas.
Geld-Dominas?
Das ist doch so ein eigenes Ding, wo sie sich quasi so Leute es geil finden, all ihr Geld auszugeben für...
Ja,
OnlyFans Leute
jetzt
und
mittlerweile, ja.
Ja, da zum Beispiel. Aber dann gibt es dann eben diese Listen, wo du dann eben alles dir schenken lassen kannst. Haben wir Streamer, glaube ich, auch ganz oft so. Zu Anfangszeiten zumindest, wenn so der Stream toller werden soll. Ich brauche das, hinten an das. Dann kommst du alles auf Listen und dann kann die Leute das kaufen und so.
Hast du das jemals gemacht?
Nein.
Ich auch nicht. Ich finde das ganz schlimm.
Nee, ich finde es nicht ganz schlimm. Also du, niemand zwingt Leute dazu, wenn die daran Spaß haben. Angenommen, du würdest jetzt streamen und ich gucke dich immer und sagst so, David Stream gucke ich immer gerne. Und ich würde im Hintergrund einen Gegenstand sehen, den hast du dir gewünscht, aber den habe ich quasi ermöglicht. Würde ich mich freuen, weil ich dann immer persönlich auch vorkäme, irgendwie in dem Stream. Und deswegen finde ich das okay. Ich finde das okay.
Ja, haben wir unterschiedliche Meinungen. Aber das haben wir bei Filmen ja auch oft und es funktioniert trotzdem.
Irgendwie.
Herzlich willkommen daher zur 169. Folge
von
2
wie
Pech
und
Schwafel.
David, apropos Beverly Hills Cop 4, weißt du, was ich mal gemacht habe aus Viertellangeweile? Wir reden ja immer über, es gibt so viele Prequels und Sequels und Remakes, richtig?
Ja.
Ich habe mal alle, die mir so aufgefallen sind, aufgeschrieben von 2024.
Ja.
Willst du hören?
Ja.
Dauert kurz.
Ja.
Dass man mal so ein Gefühl kriegt, wie viel ist denn das eigentlich? Dune, Part 2, Furiosa, Godzilla X Kong, A Quiet Place Day One, der Garfield-Film, Twisters, Roadhouse, Beverly Hills Cop 4, Beetlejuice, Beetlejuice, Deadpool und Wolverine, Alles steht Kopf 2, Ich einfach unverbesserlich 4, Mean Girls, Bad Boys 4, Planet der Affen 4, Joker 2, Gladiator 2, Vaiana 2, Venom 3, Sonic 3, Kung Fu Panda 4, Ghostbuster Frozen Empire, Chantal im Märchenland, Das Erste oben, The Fall Guy, Nightwatch 2, Maxine, The Crow, Speak No Evil, Die Schule der magischen Tiere 3, Transformers 1, Smile 2, Terrifier 3, Horizon 2, ist ein bisschen unfair, weil die Reihe jetzt erstattet, und Mufasa.
Krass.
Es ist heftig.
Man möchte richtig,
es ist so eine richtige Wand, wenn man das mal so runterschreibt.
Während du aufgezählt hast, habe ich die ganze Zeit gedacht, da fehlt doch bestimmt noch die Hälfte. Ich habe gestern gesehen, einen Trailer, hast du das mitbekommen? Neuer Hellboy-Film?
Nosferatu habe ich hier nicht reingeschrieben.
Ja, der kommt ja erst nächstes Jahr.
Stimmt, 5. Januar.
Ja.
Hast du recht.
Ja. Hellboy The Crooked Man. Ging gestern im Trailer
schon eine Weile
rum.
Dieses Crooked Man, war das nicht schon lange?
Ja, das war nochmal eine andere, das ist irgendwie so eine Urban Myth oder so, aber es hat wohl, glaube ich, Mike Mignola, der Comic-Schöpfer von Hellboy, diesmal selbstständig gemacht, nachdem ja die mit David Harbour, die Neuverfilmung von Hellboy, übelst gefloppt ist und das auch völlig zu Recht, der war grauenerregend. Haben die jetzt eine Version rausgebracht, die sieht ein bisschen so aus, wie, das meinte jemand, wie als hätte jemand aus Angel oder aus Buffy the Vampire Slayer den Bösewicht of the Week, die ja auch immer ganz furchtbar geschminkt waren, rausgenommen und da reingesetzt. Also du erkennst überhaupt nicht mehr diesen Charakter Hellboy, sondern es sieht wirklich nur aus wie jemand, der angemalt wurde. Und die haben das so in Uwe Bolls Lieblingswald offenbar gedreht. Aber auch da sieht es so aus wie in Far Cry oder Dungeon Siege. Also einfach nur ein Wald, wo er gegen den Crooked Man und irgendwie so eine Hexe kämpft. Und das sind so diese ganzen Sachen auch hier. Der neue Winnie-Pooh-Film, hast du an den gedacht? Also wir haben bestimmt mindestens 20 Filme nicht in dem Fall aufgezählt.
Ich habe jetzt so gesagt, eine gewisse Grenze der Relevanz.
Ja, ja, aber
selbst
gibt
das,
so
weil das
mal
interessant, der
alles... Terrifier 3 hast du bestimmt vergessen.
Nee, der steht drauf.
Ah, der ist drauf?
Aber das ist fast alles große Filme.
Ja.
Das sind fast alles 50 Millionen plus Filme.
Ja, ja, und es wird noch übler, wenn du guckst, welche Filme, die darüber hinauskommen, sind dann aus bekannten Franchises. Ja. Also Kraven the Hunter zum Beispiel ist keine Fortsetzung.
Das habe ich noch rausgelassen. Ja, so. Ja. Aber nur, dass man mal so, ich wollte das mal, es hat mich einfach interessiert.
Ja, ich habe die Tage geschaut, weil ich im Finale meines Videos zu Roger Corman bin und habe mal geschaut, wo findet sich denn Roger Corman eigentlich in der Liste der erfolgreichsten Produzenten aller Zeiten? Und er ist auf Platz 3000 irgendwas. Und ich dachte so, oh krass. Und der hat ja wirklich, ich habe geschaut bei IMDb, der hat fast 500 Filme produziert. Aber der kommt nicht mal in die Nähe von der Nummer 1. Wer würdest du sagen, ist die Nummer 1?
Der erfolgreichste Produzent aller Zeiten. Also pass auf, du darfst noch nicht sagen, wer richtig ist. Ich will ein bisschen drauf rumdenken. Jemand, der schon über 60 ist. Jemand, der viel... Steve Spielberg hätte ich gesagt. aber ist er nicht. James Cameron ist auch schon über 60.
Dann, James Cameron hat ja nicht selber produziert, das macht ja John Landau.
Aber dann bleibt ja bloß Kevin Feige übrig, wegen dem MCU. Das hat, glaube ich, schon 28 Milliarden eingespielt oder sowas.
Kevin Feige ist auf der 1. Ja. Ich glaube, Jerry Bruckheimer und Don Simpson kommen dann sogar erstmal eine ganze Weile nicht. Ich habe jetzt die Liste nicht im Kopf. Mir ist nur Kevin Feige da im Hinterkopf geblieben, weil ich dachte so, oh krass. Ne, aber es sind dann auch noch so ein paar andere, wie zum Beispiel J.J. Abrams, der viel produziert hat.
Cameron muss da auch eigentlich mit ziemlich weit oben schon.
Ja, James Cameron.
Spielberg hat so viel Masse
Cameron
gemacht.
Hat nicht, produziert nicht. Wie gesagt, das sind John Landau ist der Produzent. Cameron
ich dachte, der steht da immer mit drinne dann noch bei Terminator und bei Avatar und so.
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Und Michael Bay zum Beispiel auch. Der hat ja mit seiner Platinum Dunes.
Ja, der hat auch hier auch den Film, den wir heute, wir besprechen noch heute einen Film mit ihm. Maxine hat er produziert.
Ja. Ja, dazu kommen wir unter anderem. Maxine, der dritte Teil einer Reihe, bei der ich, das hatte ich schon in meinem Video gesagt, als ich angefangen habe mit Filmkritiken, nee, ein Jahr später sogar, habe ich das erste Mal über X gesprochen. Das war 2022 im
Nicht
Mai.
Nicht mit Project X verwechseln, Leute.
Genau, 2022 im Mai. Und jetzt, zwei Jahre später, haben wir schon den dritten Teil dieser Reihe. Das muss man erstmal hinbekommen.
Nur noch
so Yorgos
Lanthimos ist schneller.
Ja, nur noch der mit Kinds of Kindness, über den wir auch reden. Worüber wollen wir als erstes sprechen?
Ich will mit dir heute über plastische Chirurgie reden.
Ist es soweit, Robert? Was hast du geplant? Was möchtest du machen lassen?
Ich ziehe mal einen Film kurz vor, den habe ich gesehen, den hast du bestimmt nicht gesehen. Hast du Family Affair gesehen?
Nee, ich habe nur deine Wertung gesehen und meine Reaktion verlief so. Oh nein, was hat er denn da schon wieder für einen Scheiß geguckt? Jetzt muss ich mir das im Podcast wieder anhören. Irgendwas mit, was war es, Catherine Zeta-Jones?
Nee. Nein, Nicole Kidman und Zac Efron.
Ah ja.
Und... Es ist wieder so eine Liebes...
Wie lief das? Du hast das Thumbnail gesehen und hast gesagt so, oh, da klicke ich drauf.
Willst du es ehrlich wissen?
Ja, ich will es ehrlich wissen.
Es läuft eher so wie, oh, ich habe morgen noch nichts, was ich besprechen kann. Was könnte ich gucken? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Und dann gucke ich das.
Ich mir übrigens,
außerdem ist das wichtig, das tariert mich wieder aus.
Da habe ich mir übrigens letzte Woche, ich hatte so eine kleine Crisis letzte Woche, weil ich ein bisschen frustriert davon bin, von den Filmen, die gerade kommen.
Ja, es ist halt EM.
Das ja, ist gerade eine schwierige Phase, muss man sagen.
Nein, das ist ganz normal, alle
aber
zwei Jahre.
Guck mal nach vorn. Also guck mal auf August, guck mal auf September, guck mal auf den Rest des Jahres. Es ist echt kein schönes Jahr.
Ja.
Und als Filmkritiker
manche
nicht,
haben ja noch Schönes dieses Jahr für sich übrig. Mal gucken.
Was will er mir jetzt damit sagen?
Egal.
Ich habe aber für mich vorgenommen, dass ich mehr wieder über alte Filme sprechen will in solchen Löchern.
Oder Velocipasto.
Oder, ja, ne, oder sowas, genau. Also einfach Filme, bei denen man wieder Spaß hat, die zu gucken. Ich habe das wirklich satt, über so Sachen zu gucken.
Ich habe ja letztens auch Beetlejuice gemacht. Also auch als Vorbereitung für kommende Fortsetzungen bietet sich es eigentlich an, die mal einzubauen. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz cool.
Ja, ja. Ich will jetzt auch meine beste Filme aller Zeiten-Reihe wieder mehr zurückbringen, weil da kann ich dann halt auch über Filme sprechen, mehr über die ich liebe, weil ich habe es auch krass satt. Auch so dieses Mittelmaß.
Aber rewatchst du die dann nochmal, damit man auch so sieht, ob die gut gealtert sind? Weil dann klären ja nochmal die Erinnerung an den heutigen Clash und so. Ne?
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so Filme gab, wo ich dachte so, würde vielleicht jetzt doch nicht mehr so passen. Aber ich rewatche schon allein deshalb, weil ich natürlich genau wissen möchte nochmal, was passiert mit mir in dem Moment. Und dann kann ich dann auch ein besseres Video dazu machen.
Pass auf, A Family Affair. Eigentlich ist es auch egal. Eine junge Frau arbeitet für einen Filmstar. Der Filmstar ist so eine Diva, dass sie kündigt. Und als er sie anflehen will, dass sie wiederkommt, lernt er zufällig ihre Mutter kennen. Und dann gibt's da zwischen Nicole Kidman und Zac Efron eine Liebesnummer. Und diese kleine toxische Assistentin will das nicht und ist total übergriffig. Das ist alles nicht gut gespielt. Bla, 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 bla. Den Film musste nicht gucken, A Family Affair. Aber was ich krass finde, ist, als ich auch so quer das Internet guckte, was ein großes Thema ist. Nicht wahr? So, wie denkt eigentlich David darüber? Weil normalerweise interessiert mich das ja null. Aber bei schon Ironclaw war das ja so, dass viele gesagt haben, Zac Efron sieht so anders aus. Er sieht gar nicht mehr aus wie er. Mhm. Er meinte, er hatte einen Unfall oder was mit dem Kiefer, was tödlich hätte enden können. Und er musste sich operieren lassen. Und bei Nicole Kidman ist es ja immer so ein Thema, dass sie anscheinend zu viel gemacht hat. Das hast du, glaube ich, schon bei dieser Serie mit Nine Strangers oder so erzählt. Dass es dir total auf die Nerven ging, dass wie sie inzwischen anscheinend aussieht.
Nee, auf der einen Seite ist es so dieses, wow, du warst so eine schöne Frau. Warum nicht in Würde altern und sich dann im Alter stattdessen verunstalten? Und das andere war, dass es ihr Schauspiel definitiv beeinflusst.
Und das ist bei A Family Affair, finde ich, richtig krass, weil jetzt spielen die beide miteinander und es wirkt so unecht die ganze Zeit. Und ich dachte so, hey, ich finde es ja völlig okay, weil es ist ja irgendwo auch Privatsache und dieser ganze Druck in Hollywood, jung zu bleiben, um Rollen zu kriegen, mag ja da sein. Aber da transportieren sich kaum noch Emotionen. Ja, und ich fand das richtig erschreckend, wie das überhaupt nicht mehr zusammengeht. Und ich dachte so, ey, das ist echt schwierig, weil das ist ja auch nicht rückgängig machbar, ne?
Nee.
Das fand ich am erschreckendsten an der Family Affair, dass ich dachte, wie krass plastische Chirurgie wirklich die Kunst der Schauspielerei unterminieren kann. Da war ich echt so ein bisschen, ist dir das mal aufgefallen? Ich finde das auch bei Aaron Moriarty ganz krass. Weißt du, wer das ist?
Oh ja.
Da denke ich
ja
auch, und sie ist so jung, sie ist so, aber jetzt in der vierte Staffel von The Boys, denke ich auch so, also ich will mich überhaupt nicht darüber echauffieren, weil das ist eigentlich ein total, finde ich, oberflächliches und schwieriges Thema. Aber bei ihr, es scheint ja so zu sein, es geht gerade dieses Thema darum, dass Millennials oft jünger aussehen als Gen Zler. Weil da so viel wieder zur Schönheits-OP gegriffen wird. Und ich finde das bei Aaron Moriarty als Annie January in The Boys auch so ein krasser Unterschied zwischen Staffel 4 und Staffel 1.
Ich finde, was ich halt schwierig finde, ist, wenn ich halt sehe, meine beiden Girls zu Hause reden offen und das Mädchen ist halt 10, ja, und die reden dann halt manchmal offen darüber, ach, na ja, man könnte ja später mal, wenn dann irgendwo eine Lippe oder ein Lied hängt, dann könnte man nachhelfen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch dadurch, dass eben diese Role Models, die bekannte Stars sind, indem die das normalisieren, dass das einfach so, was man das halt macht, dass man so eingreift, dass dann eben auch das ganz klar ankommt bei eben einigen Leuten, wie zum Beispiel bei meinen Ladies, dass das halt eine Sache ist, die macht man dann halt irgendwann. Und das finde ich schwierig so. Deswegen finde ich das in solchen Positionen, wo du eben so ein Role Model sein kannst, ganz komisch. Und ich finde es besonders komisch, wenn du dich dann vor die versammelte Weltöffentlichkeit stellst und dann auf die Frage hin, haben sie was machen lassen, was auch schon eine bekackte Frage ist, muss man sagen. Aber dann sagen die dann halt oft auch noch nein, was auch irgendwie seltsam ist. Ich finde es strange. Ich finde es insbesondere komisch, wenn man das merkt im Schauspiel. Und wenn du, wie du sagst, wenn du
so, geh mal so über Minute 30 und guck dir mal nur 2, 3 Dialoge von den beiden an. Nur, nicht mal just for fun, nur um das mal, weil mich da wirklich deine Meinung interessieren würde, wenn du die 7 Minuten nur so investierst, ob es dir da auch so geht. Das ist wirklich, also ich habe also einige Reviews gelesen, die waren so böse mit dem Übertitel, mehr Plastik als bei Lego. So, ja. Also richtig garstig.
Also bei ihr
schon
ist es mir schon jetzt vielfach aufgefallen in einigen Sachen, vor allen Dingen in den letzten Rollen. Bei Aquaman 2 letztes Jahr hatte sie ja auch wieder einen halbwegs großen Part und gerade um die Augen rum ist dann, oder aber auch um die Lippen. Du weißt nicht mehr, lächelt sie gerade oder ist das was anderes, was sie da gerade macht? Bei Zac Efron fand ich, wie ist denn der Wrestling-Film letztes Jahr nochmal?
Iron Claw.
Bei The Iron Claw fand ich auch schon das schwierig, das hat er aber noch ganz gut hinbekommen.
Aber da hat er gesagt, wie gesagt, er hatte irgendwas mit dem mit dem Kiefer, was auch tödlich enden konnte, der musste, aber...
Ey, letzten Endes muss uns das egal sein, aber beim Schauspiel, wenn es das...
Ja, genau, bis dahin ist es mir auch egal. Aber dann nehme ich halt diese Rollen nicht mehr und vor allem in so einer Rom-Com. Wenn da weder Romanze noch... Also das funktioniert dann einfach nicht. Könnt ihr auf Netflix schauen, wenn ihr wollt. Ich fand's ziemlich schrottig, hinten raus ein bisschen niedlich und vorher, ey, jeder Witz und so schlecht gespielt. Also, Family Affair war so der Freitagsfilm auf Netflix letzte Woche.
Der größte Film der letzten Woche war Quiet Place.
Musst du leise sagen. Oh. Vielleicht habt ihr auch, das wissen wir gar nicht, so gruselige Sounds gleich liegen hier drunter.
Ach so, ja.
Wir haben welche geschickt bekommen von Paramount.
Genau, Paramount hat gesagt, wir haben nämlich Sounds, die zu... Das ist natürlich jetzt idiotisch, wenn wir die Sounds nicht einspielen.
Von den Kreaturen. Aber auch geil, wenn wir... Und jetzt sagt unser Cutter so, nee, wenn ihr nicht leise... Warte, wir müssen eine Stelle machen, wo die Leute auch Fuß haben können.
Ja. Jetzt bin ich rausgekommen.
Ist nicht so schlimm. David will über A Quiet Place sprechen.
Ja,
dem dritten Film. Warte, Prequel zum Franchise A Quiet Place.
Ja, aber auch nicht so wirklich. Also nicht so wirklich. Ich hatte...
Wie, war es nicht so wirklich?
Naja, ja, es ist ein Prequel, aber es war so, dass ich... Das
heißt sogar Tag 1.
Ja, ja, aber also bist du nicht hinterher auch rausgekommen und dachtest so, okay, das habe ich jetzt aber so genau schon gesehen, mehrfach jetzt?
Ich war sogar richtig angepisst, weil ich dachte, so würde niemals Tag 1 ablaufen.
Du hast auch einen halben Stern weniger gegeben als ich.
Ja, weil ich sauer war.
Warum warst du sauer?
Erstens, wir kriegen in dem Film eine Hauptfigur, die ohnehin weiterhin gerafft wird. Klingt ein bisschen übel, aber es fiel mir sehr schwer, mit der Figur emotional zu verbinden, weil die selbst nicht so richtig weiß, was sie vom Leben noch halten soll. Das wird sehr früh deutlich. Lupita Nyong'o spielt eine Frau, die in einem Hospiz lebt. Und weil sie nochmal gern Pizza essen will, sich überreden lässt zu einem Ausflug nach Manhattan, wo es dann zu dieser Alien-Invasion kommt, die wir aus A Quiet Place kennen. So, und
Michael Sarnowski, der Regisseur von Pick, den wir ja sehr gefeiert haben hier, der schafft es meiner Ansicht nach nicht, ihr diese emotionale Verknüpfung für den Zuschauer mitzugeben, sondern er versucht es über so ganz seltsame, überverkitschte Momente.
Oder eine nervige Katze.
Ja, die Katze, es ist noch nicht mal. Es gibt zwei Momente im Film. Ganz am Anfang gehen sie in so einen Puppentheater rein. Und in diesem Puppentheater fährt dann die Musik hoch. Die Musik ist so lalalala, tralala, ne? Aber so verspielt. Man sieht dann so ein bisschen Zeitlupe, das Bild wird verschwommener und du folgst dann dieser Puppe und den Augen von Lupita Nyong'o und es soll mir dann sagen, das ist gerade schön und das ist gerade ein toller Moment. So einen Moment gibt es später nochmal im Film, zweimal passiert das und das sind die einzigen Momente, wo ich das Gefühl habe, okay, da will der Regisseur jetzt gerade, dass ich was fühle, aber bis zu dem Zeitpunkt ist eigentlich also nichts davon.
Für mich ist dieser ganze Film so größer, weiter, schlechter. Das ist so, weil es gibt da noch so einen männlichen Gegenpart von Joseph Kühn gespielt, das ist quasi so eine wandelnde Klette. Sie sagt ihm auch ständig, Mann, jetzt verpiss dich schon mal, renn mir nicht hinterher. Und dann wird dann so ein Bonding erzwungen und ich finde, da ist auch keine Chemie zwischen denen und am meisten nervt mich.
Weil sie ja nicht reden können miteinander.
Am meisten nervt mich, dass bei Tag 1 ist eigentlich das Spannende, wie finden die Leute raus, dass diese Wesen übers Gehör agieren? Und warum könnte Wasser ein Schutz sein und so weiter? Das ist hier einfach nach ein paar Minuten klar. Du denkst dir so, what?
Naja, das ist,
woher wissen die denn das? Das ist, würde Tage oder Wochen dauern.
Das haben offenbar einige im Kino nicht mitbekommen, weil ich glaube, sie heißt Alice von Horrorzeit, auch ein YouTube-Kanal, die sich hauptsächlich so um Horrorsachen dort kümmert. Die hatte mir
bei dem Titel?
Die hatte das, hätte auch sein können, dass sie sich mit Zeit beschäftigt.
Ja,
und aber nur mit denen, die richtig schlecht sind, so Arbeitszeit zum Beispiel.
Ach so.
Und das ist für sie Horrorzeit. Nee, die hatte mir auch drunter geschrieben unter einem Review, dass sie das auch so empfand, so das ist ja relativ schnell klar, dass die Leute sich so verhalten. Und es gibt ganz am Anfang eine Sequenz, da fliegt ein Militärhubschrauber über das Gebiet. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht verpasst hast. Und oben sitzt einer drin.
Meine Fähigkeit.
Achtung, Achtung, die Monster können Sie hören. Seien Sie ganz still. Und ach, übrigens, was auch noch interessant ist, Wasser ist nicht so gut für die Aliens. Gehen Sie irgendwie ins Wasser. Und ich dachte so, krass, das ist ja natürlich so. Da hat das gerade angefangen, der Day One. Da haben die sich zum ersten Mal, nachdem es so ausgebrochen ist, das zum ersten Mal zusammengerottet in so einem Gebäude. Und du denkst so, genau in dem Moment müsste das passieren, was du gerade gesagt hast.
Aber selbst noch nicht
hast.
Mal da. Sie wacht auf und Jimin Hounsou ist vor ihr und macht pssst und hält den Finger vor den Mund. Das ist sogar noch vor den Helikoptern, glaube ich.
Das weiß ich ehrlich.
Weil sie ausgenockt wird und wacht dann ja auf in dieser Kirche. Ist eine Kirche gewesen? Oder irgendwie?
Nee, das
ist Theater, das ist Theaterraum.
Ja, irgendwie so.
So. Und da macht er schon so pssst. Und er weiß nicht.
Ja, es war sehr. Also du, in dem Moment, in dem du denkst, so jetzt kommt das. Ne, jetzt zeigen sie dir quasi, wie finden
das
die Leute
Tag
raus.
Hätte das jetzt Tag 17 geheißen. Okay.
Ja.
Aber Tag 1, nein.
Also auch, weil Tag 1 irgendwie so stattfindet, es gibt dann so eine Szene, da wird sie auf offener Straße irgendwie attackiert, versteckt sich unter einem Auto und die Kamera bleibt ganz nah an ihrem Gesicht dran und denkst so, warum zeigen die das denn jetzt nicht? So, weil sie eigentlich, ne, ich würde es ja verstehen, wenn du eine andere Perspektive einnimmst. Bestes Beispiel für mich ist immer noch Krieg der Welten von Steven Spielberg, der ganz bewusst die Alien-Invasion nur immer so am Rande gezeigt hat, weil er den Fokus komplett auf diese Familie gelegt hat. Aber das ist hier nicht so, weil sich Michael Sarnowski nicht so richtig entscheiden kann für
eine
Vision.
Du musst ja nicht nur so weit gehen, du musst ja nur zu Teil 1 und 2 gehen.
Ja.
Da ist es ja auch so. Ja. Mit dem Baby in dieser kleinen Schachtel, die so isoliert
aber
ist.
Aber so wurde der Film ja hier nicht vermarktet.
Ja.
Ne? Der wurde ja vermarktet wie das Aliens zu Alien 1. Sprich, so eine Action-Variante. Man sah im Trailer explodierende Brücken, Aliens, die in Scharen von Dächern laufen. Und da können wir euch hier insofern mal den Zahn ziehen, wenn ihr glaubt, das ist das, was ihr bekommt. Das sind die größten Szenen, die im Trailer schon vorweggenommen werden. Der Rest ist genau das, was wir aus Teil 1 und 2 kennen, nämlich Leute, die schleichen von A nach B, halten sich dann ständig den Mund zu, außer in Situationen, wo das Drehbuch gerade sagt, jetzt ist egal, jetzt könnt ihr euch in der Wohnung auch gegenseitig anschreien, weil es draußen regnet oder whatever, ist es dann kein Problem. Aber es ist wirklich seltsam, es ist mir bei Teil 1 und 2 nie so aufgefallen, dass die Aliens immer dann, wenn so eine Fliege im Raum Flatulenzen hat, sofort zur Stelle sind, wenn es das Drehbuch gerade braucht und in anderen Sequenzen ist es halt vollkommen irrelevant, ob die Leute jetzt stolpern oder irgendwo gegenstoßen. Ah, und das fand ich leider insgesamt komisch. Und dann gibt es einen Moment, da versuchen sie, den Aliens so ein bisschen Fülle zu geben. Weißt du, was ich meine? Es gibt so eine Szene, da zeigen sie, was die Aliens so machen, was sie fressen, vor allen Dingen. Klingelt's nicht? Nein?
Nein?
Hast du komplett... Ja,
ich habe so wenig... Also eins muss ich mal kurz sagen. Teil 1 und 2 haben ich und ich glaube wir geliebt.
Mhm.
Ja, deswegen war ich richtig angepisst, als ich hier rauskam. Was fressen sie? Warte mal, sag mal, fressen...
Das möchte ich nicht sagen, sonst ist es ein Spoiler. Sie zeigen so ein bisschen, wie interagieren die Aliens mit ihrer Welt. Es ist nur eine Szene,
ja,
wo Joseph Quinn mit der Katze alleine draußen ist, um die Medikamente zu holen. Kommt er in so eine bedrohliche...
Ja, ich weiß, aber was machen die da nochmal?
Da dachte ich so, ah ja, mehr. Und dann war es. Dann passiert nichts mehr. Und ganz am Ende geht dieser Film quasi in etwas über, was dann irgendwann mal zu Tag 470 oder so wird, an dem sich ja die Familie von John Krasinski befindet. Zu denen hat es einen Anker, aber zu Lupita Nyong'o
nicht. Bei der Familie Abbott, so viele Sachen. Ich habe den ersten Teil, glaube ich, nur ein oder zweimal gesehen. Allein schon am Anfang, was mit dem Kind passiert, wie sie barfuß über Sandwege laufen, wie die Kinder im Silo im Mais zu ertrinken drohen. Da wird so viel Spannung. Emily Blunt tritt in den Nagel. Es gibt so viele spannende Szenen und dann der Familienüberbau so fein inszeniert im ersten Teil, dass ich sagen muss, das hat keine einzelne Szene erreicht, auch nur ansatzweise die Spannung, die in dem ersten Film 4, 5, 6 Mal inklusive, wer bereit ist, sich zu opfern für etwas vorkommt.
Die Nagelszene ist im zweiten, ist der Sohn.
Nein, sie geht die Treppe runter, ist der erste Teil im Haus bei denen.
Das ist auch ein Nagel?
Aber der Nagel, ganz heftig, sie tritt dort rein, schwanger.
Ah, bei dem zweiten Teil hat er doch auch eine Fußverletzung.
Ja, das kann sein, aber das ist aus dem ersten Teil auf jeden Fall.
Okay.
Ja, nur allein, um das zu nehmen. Also deswegen ist es für mich, Quiet Place Tag 1 ist jetzt kein grottenschlechter Film, aber ich fand den schon nicht mehr mal mehr okay.
So. Okay. Ja. Ich hatte immer noch meine paar Minuten damit, weil ich vor allen Dingen aber auch dieses Prinzip, ich finde die Prämisse nicht übel, aber damit machen sie jetzt gar nichts mehr. Und das ist so, dann nennt das Ding nicht Tag 1, sondern Tag 200. Dann wissen die Leute wenigstens, worauf sie sich einlassen können.
Ja.
Lass mich dir von Beverly Hills Cop 4 erzählen.
Den hast du in der Pressevorführung ganz fleißig geguckt, ne?
Genau, und aber weil das Embargo am Tag fällt, an dem der Film jetzt auch nämlich am Mittwoch dann öffentlich zu erhalten ist auf Netflix, bist du nicht mitgekommen.
Bin ich nicht mitgekommen. Dachte mir so, dafür muss ich jetzt nicht quer durch die Stadt so viel fahren.
Hast du aber überraschenderweise was verpasst. Nun muss man sagen, es ist immer so ein bisschen schwierig, bei diesen aktuellen Filmen, die ja so ein bisschen in Richtung Legacy-Sequel gehen, da ist es schwer zu sagen, wenn das jetzt eine Fortsetzung gewesen wäre, die 1996 rausgekommen wäre und nicht 1994, würde man die genauso bewerten wie heute. Um dir zu erklären, was ich damit meine. Ich bin ins Kino gegangen und dachte so, nach einer Stunde ungefähr habe ich gemerkt so, oh, das sieht aus wie damals. Also es wirkte sogar wie auf Film gedreht statt digital. Mhm. Es fühlt sich an wie damals. Vor allen Dingen natürlich auch wegen der Musik. Sie haben ein paar Songs von damals einfach wieder neu aufgelegt.
War das nicht da, 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 da,
genau. Der Song heißt ja, glaube ich, sogar Axel F. Es gab aber so ein paar 80er-Songs auch, ne? Und dann siehst du halt Wiederkehrer. Judge Reinhold ist wieder mit dabei. Sein alter Captain ist wieder mit dabei. Also eine ganze Menge Figuren sind wieder mit am Start. Und er dann selber natürlich auch, hat aber, das muss ich sagen, nicht mehr dieselbe Energie wie früher, kommen wir aber gleich dazu. Und dann dachte ich so, ach, das fühlt sich jetzt schon besser an wie Beverly Hills Cop 3, weil der so einen ganz ehrlichen 80er-Vibe hatte. Und ich bin mir dann immer ganz unsicher, wie ich diesen Film bewertet hätte, wenn jetzt nicht so viele Jahre dazwischen liegen würden und dieses Gefühl von, oh, es ist schön, irgendwie diese Leute mal wieder zu sehen und es ist schön, irgendwie dieses Gefühl.
Also auch wahrscheinlich, das ist ja auch immer so dieser Blick zurück ist ja irgendwo eine Erinnerung, als die Welt eben irgendwie noch anders war.
Klar.
Und vielleicht auch mehr in Ordnung war für einen und der Horizont auch ein bisschen kleiner und überschaubarer.
Ja, wobei ich sagen muss, dass es natürlich auch für den Film an sich gilt, so weil ich schon noch ein bisschen das Gefühl habe, da geht es nicht nur um das Persönliche, sondern der Film fühlt sich wie etwas an aus einer Zeit, die es heute so nicht mehr gibt. Ne? Also gemessen daran, was Netflix auch sehr häufig jetzt mittlerweile so in diesem Mid-Budget-Bereich so rausbringt. Wir haben jetzt hier über einige Trigger-Warning erst in der letzten Folge wieder gesprochen. Finde ich, der ist, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die kreativen Leute, die daran beteiligt waren, wirklich Bock hatten und sich wirklich vorgenommen haben, komm, wenn wir das hier angehen, dann versuchen wir, irgendwie an das Original heranzukommen. Das gelingt natürlich nicht, schon allein, weil Eddie Murphy nicht mehr dieselbe Person ist und weil sich natürlich auch die Zeiten gewandelt haben. Aber ich finde, sie kommen am nächsten ran. Und ich saß direkt neben Eve und wir beide sind ja wahrscheinlich die größten Meckerköppe, die man finden kann. Und wir drehten uns irgendwann so nach einer Dreiviertelstunde beide zueinander ein und sagten, ey, der ist erstaunlich gut. Wir haben richtig Spaß damit. Und das muss man erstmal hinbekommen. Die eine Sache, die mich echt gestört hat, ist Eddie Murphy. Ich finde Eddie Murphy, ja, der spielt nämlich echt nicht also gut.
König der Löwen ist ein schöner Film, aber die Löwen,
Ja, das ist so skurril. Ich kam nämlich hinterher raus zu der Presseverführung und die Pressedame fragte schon wieder so halb leicht geduckt.
Wie das ist bei dir auch immer so krass.
Ja, meinte sie so, und? Ich so, ey, der war richtig gut.
Ob das dir manchmal richtig nervt, dass du so viel Reichweite hast?
Hundertprozentig, natürlich.
Die so nerven.
Ja, aber kann ich ja nichts machen.
Kann man nichts machen gegen Erfolg, David.
Ey, kann man nichts machen.
Man ist, was man ist.
Ja, man ist, was
man
ist.
Kann man nichts machen.
Naja, man ist natürlich auch, was die anderen zu einem machen. Aber
entweder ist man gut oder die anderen sind einfach nur scheiße, ne?
Jedenfalls hatte ich dann gesagt, so, oh ja, der war's. Und sie so, was? Echt? Ich so, aber Eddie Murphy war grauenhaft. Und sie so, grauenhaft? Ich so, ja, grauenhaft. Aha. Und dann war sie so. Ich
muss ein Wörterbuch rausbringen. David, Deutsch, Deutsch, David. Grauenhaft? Nicht so gut.
Nee, er war wirklich schlecht. Also er ist wirklich, es gab Szenen, da hatte ich das Gefühl, dass Eddie Murphy nicht weiß, wie er sich gerade verhalten soll. Da steht er dann gerade in so Gesprächen mit anderen. Da müsst ihr euch mal, wenn ihr den Film guckt, achtet nicht zu sehr drauf, aber falls ihr ihn rewatchen solltet, achtet mal nur auf das Gesicht von Eddie Murphy in Gesprächsszenen. Das heißt, wenn er nur angeactet wird von den anderen Darstellern und dann reagieren muss. Du hast das Gefühl, dass er im Raum herumguckt und sucht, wo kriegt er jetzt, wo setzt er sich als nächstes hin, wann ist die Szene vorbei. Und ich fand ihn unkonzentriert. Ich hatte das Gefühl, er war nicht wirklich da und er ist nicht wirklich in der Rolle. Ich meine, er hat eh nicht mehr denselben Vibe wie beim ersten Beverly Hills Cop. Da war er ja noch, seine Stimme war auch noch höher. Und da hat er noch... Das gibt's nicht mehr so. Ich muss auch sagen, dass mir am Film am meisten so die Figuren auch drumherum gefallen haben. Allen voran Taylor Paige. Die ist mir schon im wirklich guten A24-Film Zola aufgefallen. Da hatte ich hier auch mal drüber gesprochen. Warte, ich zeig dir mal das Bild. Die ist richtig, richtig gut. Die spielt seine Tochter, die man aus den vorherigen Teilen kennt, die jetzt erwachsen geworden ist und die will mit Papa nichts zu tun haben. Bei Papa eben geht's nur um den Job und nicht um seine Tochter. Und jetzt müssen die miteinander bonden, weil sie in den Fall hineingezogen werden, wo wieder...
Redest du jetzt über Bad Boys oder redest du immer noch über Beverly Hills Cop?
Ja, ich weiß, es klingt alles, es klingt... Ja. Den Punkt gebe ich dir und du hast natürlich recht, dass sich das irgendwie sehr generisch anfühlt. Aber es ist ein echter Beverly Hills Cop Film. Es ist einer, der, wenn er 1996 rausgekommen wäre, hättest du gesagt, ist ja doch wieder nur dasselbe wie immer. Ja, da ist noch die einzige Idee, dass er mit der Tochter jetzt nicht so kann.
Das ist eine Taktik, lässt 30 Jahre vergehen und dann wird es ein Knaller, wenn du das Gleiche machst. Ja. Tom Cruise weiß, wie es läuft.
Genau, deswegen kann man den nicht
Wobei bei Prinz von Samunda hat es nicht geklappt.
Ja, ja, also das kann man auch in schlecht machen, das definitiv. Und man muss sagen, wenn man es vergleicht mit Prinz von Samunda 2, ist das hier eine Fortsetzung, die hat sich sehr viel mehr gelohnt. Ich kann aber verstehen, wenn Leute da rauskommen und das nicht so sehen. Ich würde dem jetzt auch nur 3 Sterne geben, maximal. Aber das ist eher so ein Film, wo ich überrascht gewesen bin, wie viel...
Sag einfach, dass du den magst.
Klingt
so, als müsstest du dich entschuldigen, dass du den mögst.
Das tue ich ja eh nie. Aber ich mochte den, auch wenn Eddie Murphy wirklich scheiße ist. Also der ist richtig schlecht in diesem Film. Aber das ist nicht wichtig, weil es in dem Fall der Vibe ist und es sind auch die Nebenfiguren, die es tragen.
Ich sag euch, wie es läuft. Nächste Woche sag ich, wenn ich ihn gesehen habe, sagst du, also ich fand den Film bestimmt gar nicht gut, aber Eddie Murphy mochte ich.
Ja. Nächste Woche sind wir ja auf der Bühne. Da können wir die anderen Leute schämen. Oder ihr, die dann vorbeikommt, die können uns ja dann auch sagen, was sie von uns halten, zum Beispiel. Ich finde den Podcast super, aber Robert und David sind auch grauenhaft. Sowas zum Beispiel.
Geil, geil. Ey, nachher gibt nicht einer 5 Euro aus für die Karte. Wann war das nochmal? Nächsten Montag?
Montag.
Im Experion am Alexanderplatz
um 18
in Berlin.
Uhr.
19 Uhr.
Ey, wenn keiner
19 Uhr. 18.30 Uhr Einlass.
19 Uhr.
Zum Glück bin ich da, ne?
Ja.
Aus vielen Gründen.
Ey, wenn keiner kommt, dann sind ja immer noch die Live-Zuschauer da. Und wenn die auch nicht zugucken, dann sind ja wenigstens wir da.
Oh, reagieren wir so auf Chat dann?
Nee, das geht nicht.
Was sagt der Chat?
Nee, das kriegen wir nicht hin.
Okay. Wir könnten einen Social-Media-Menschen noch dazu holen, der lustige Chat-Fragen reinwirft. Was wollte ich gerade fragen? Fand sie nicht mal schlecht, die Idee gerade?
Ja, fand ich nicht schlecht. Also macht man ja, aber es würde bedeuten, einer muss dann
Vielleicht
mitleben.
Vielleicht kommt Gina mit. Vielleicht macht Gina das.
Vielleicht.
Gina ist Profi in Chat-Fragen. Stell dir mal vor, jemand macht ein Meisterwerk. Ja?
Mhm, ja.
Und jetzt sagt er sich, pass mal auf. Weil ich so Meisterwerke mache, die auch viel so bei den Oscars Beachtung finden.
Mache ich jetzt mal keins.
Mache ich gleich 3 in 1. So einen richtigen Deal. So einen richtigen Kinodeal. 3 in 1.
Ja.
Hat sich Yorgos Lanthimos gedacht.
Der hat ja vorher schon oder jetzt auch in den Jahren dazwischen immer wieder Kurzfilme gemacht. Das ist jetzt nicht neu für den. Und ich habe ein Interview von ihm gesehen, wo er sagte, er hatte mal Lust auf einen Film, der aus 3 Kurzfilmen besteht, statt dass er die immer einzeln veröffentlicht.
Wobei Kurzfilme eigentlich bei 20 Minuten abgeriegelt sind. Das sind hier eigentlich 3 mittellange Filme, weil das sind alles 50 Minuten.
50 Minuten, ja. Alle mit den Schauspielern offenbar bei Poor Things in der Mittagspause mal gesagt so, ey, Willem Dafoe, ey, Emma Stone, habt ihr nicht Bock? Ich glaube, der eine Darsteller ist auch noch dieser Typ, der in Poor Things auf dem Boot quasi mit der alten Frau, dieses, ja, da sind sie doch, dieser Intellektuellen.
Ist der da?
Der ist hier irgendwo.
Das könnte der Freund sein. Das könnte der in der Gruppensex-Nummer.
Ja, ja, ja. Da bist du wieder dabei. Ne?
Da bin ich wieder dabei.
Nee, ich war überrascht, wie das Yorgos Lanthimos offenbar vollgefallen an dem Sex-Ding gefunden hat, weil es hier wieder eine hoch unangenehme Bumps-Sequenz gibt, muss man mal so
Findest
sagen.
Die so unangenehm?
Die kommt
so, immer so. Da haben wir sehr unterschiedliche Grenzen.
Na, aber die kommt, naja, die kommt in einem Moment, wo es eigentlich, also der Moment,
so
in dem die kommt.
So mega random, das macht so witzig, finde ich.
Ja, nee, ich bin so, nee. Nee, finde ich irgendwie, also die Szene finde ich total unangenehm.
Also, erstmal einen Schritt zurück. Kinds of Kindness heißt der Film. Und er erzählt 3 Geschichten. Einmal die von einem Mann, der sich von seinem Chef das gesamte Leben vorschreiben lässt. Bis hin zu, was du essen musst und wie deine Familienplanung aussieht.
Und wie du zum Beispiel Sex haben solltest.
So. Ja. Die zweite Geschichte ist die von einer Forscherin, die als vermisst gilt, die aber auf einmal bei ihrem Ehemann wieder auf der Matte steht, der aber sich so denkt, das stimmt doch was nicht. Und die dritte Geschichte ist die von Sektenanhängern, die auf der Suche sind nach einem neuen Messias. So, habt ihr mal die 3 Geschichten mit den immer gleichen Akteuren in unterschiedlichen Rollen.
Die erste finde ich großartig. Die erste war genau das, was ich von Yorgos Lanthimos erwarte. Der ist wieder so ein bisschen weg von dem, was er in Poor Things gemacht hat. Poor Things war ja eher so optische Opulenz und eine große Geschichte, so eine Feminismus trifft auf Frankenstein. Und hier
das ist aber krass bei Poor Things, weil da gibt es genau die sagen, das ist Feminismus und die sagen, nee, das ist genau das Gegenteil.
Ja, ja,
das ist
große
krass,
Diskussion.
Diese Lager
unter meiner Letterbox-Kritik ging es jetzt auch monatelang ab, weil es definitiv Leute gibt, die auch sagen, so nein, es ist völlig antifeministisch. Vor allen Dingen haben viele Probleme mit diesem Gedanken, dass das Gehirn eines Babys eingepflanzt wurde in diese Frau, die dann eigentlich nur noch ihren Trieben folgen möchte. Aber da kann man lange drüber diskutieren. Ich bleibe da immer fest bei meiner Perspektive, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich das so, wie ich das für mich dechiffriert habe, dass ich es so finden möchte. In diesem Fall hatte ich das Gefühl, dass er eher wieder zurückkehrt zu dem, was er mit The Lobster schon gemacht hat. Sebastian von Filmstarts hatte erzählt, dass er auch sehr an Dogtooth erinnern würde.
Das ist ja auch der Autor von diesen besagten Filmen und nicht der Autor von Poor Things und The Favourite.
Ja. Genau, deswegen wirkt er eher wie auch Killing of a Sacred Deer.
Tony McNamara hat die Bücher geschrieben zu Poor Things und The Favourite und hier ist es Eftimis Filippo. Mhm. Anscheinend auch Grieche, die sich so kennen.
Also
das merkt man dann.
Ich mochte diese erste Geschichte, weil sie wieder so ein, ne, so ganz schräge Figuren, die Prämisse ist schon völlig abstrus.
Tolle Bilder.
Wie so ein erwachsener Mann vor Willem Dafoe steht und Willem Dafoe sagt dann, du musst mehr essen. Dünne Männer sind ridiculous. Und lässt sich da wirklich auf alles ein. Und es wird immer so, ne, diese Spirale, in die sich diese Wünsche dann von Willem Dafoe auch driften, die wird immer krasser. Dadurch wird der Film halt so ein ganz krasses Unbehagen. Und ich habe dann mich wieder in so einem Rausch verloren, weil ich dachte, das ist hervorragend. Ich liebe, wie die Figuren agieren. Jesse Plemons spielt irre gut. Es war dann auch so ein Soundtrack. Ich hatte mich zu dir rübergebeugt und meinte so, ja, das kann ich auch. So ein bisschen, kennst du diese Internet, die Keyboard Cat? Wenn die so früher auf den... Ne, das hat so diesen künstlerischen...
Wobei ich zu der Musik auch sagen muss, das ganze Opening von dem Film ist schon Sweet Dreams. Some of them want to use you and some of them want to be used and abuse you and want to be abused. Ja. Und diese ganzen 3 Filme gehen immer entlang dieser Textzeilen.
Ja, ja, lass mich chronologisch bleiben.
Ja, Entschuldigung.
Der Film endet dann plötzlich, also ganz plötzlich. Dann Credits kommen und dann beginnt plötzlich der nächste Film. Dieselben Darsteller in 9 Rollen und dann komplett auf den Kopf gestellt, alles beginnt von vorne mit einer neuen Geschichte und ich dachte so, darauf muss ich mich jetzt erstmal einlassen und das ist mir nicht gelungen. Ich finde, die Filme von Yorgos Lanthimos sind immer auch Stimmungsgemälde, in die muss ich mich fallen lassen können, damit ich auch diese absurden Themen irgendwie auch zulasse. Und ich merkte, dass mir das schon ab der 2. Geschichte nicht gelungen ist. Und die 3. zum Beispiel, da geht es dann zum Beispiel um so Sachen wie Vergewaltigung. Und ich fand, dass das ohne diesen Unterbau, weil er vorher das irgendwie herleiten konnte oder mit den Figuren unterfüttern konnte, wirkt es für mich wie gewollte Provokation. Und das hat mich sehr, 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 sehr gestört. Und dann saß ich da und habe dann auch gedacht, was ist denn jetzt hier eigentlich der rote Faden? Ja, was ist denn so Manipulation? Ja, aber irgendwie auch nicht so ganz. Ich hatte das Gefühl, es ist auch so ein bisschen wie so eine Fingerübung darin, den Zuschauer an der Nase lang zu führen. Und Yorgos Lanthimos sitzt bestimmt zu Hause und denkt so, haha, die sitzen jetzt alle im Kino und grübeln sich übelst einen zurecht. Aber ich habe hier einfach mal irgendeinen Scheiß gemacht und hatte gar keinen Bogen, den ich über diese drei Filme schlagen wollte, weil so richtig zu erkennen ist der ehrlich gesagt nicht. Also
es gibt eine Figur, die mal auftaucht, das war's, in den verschiedenen Filmen. Wenn es überhaupt ein Bindeglied gibt.
Ja, man kann das so thematisch so ein bisschen herleiten, aber das ist nicht wirklich offensichtlich. Und es macht, also im Kino sitzt du eher da und denkst dann irgendwann, was soll das hier eigentlich ja, alles?
Das ist,
und mit jeder Geschichte wurde es schlechter, fand ich.
Das finde ich auch, dass es kontinuierlich abbaut. Wo im ersten dieses Spiel auch, und da ist auch, muss man sagen, Willem Dafoe grandios, wie der mit einfachen Blicken auf Widerworte schon reagiert, einfach nur kurz das Kinn hochzieht und der andere merkt so, okay, ich muss hier still sein, ist wirklich, wirklich stark. Aber je länger das geht, ich meine, man muss auch mal festhalten, dieser Film ist 2 Stunden 44. Das ist richtig viel Lauflänge. Mhm. Und dafür ist es einfach auch zu viel künstlerischer Eindruck. Das ist wie wenn ich durch so eine Galerie gehe und nach einer Stunde bin ich einfach satt mit dem, was mich dann fordern soll. Ich will jetzt nicht sagen, die Filme wären zu anspruchsvoll, aber sie sind zu lange auf dem gleichen Nerv beim Gucken drauf bei mir.
Naja,
sodass ich dann denke, das ist mir too much irgendwann.
Ich würde es verstehen, wenn es so eine Galerie wäre, die ein Thema hat. Aber hier fühlt es sich an, als würdest du mittendrin zweimal die Galerie wechseln und müsstest dich dann nicht nur diesem Bombardement aus Angriffen, und das muss man sagen, so wie zum Beispiel die Sexszene, ich empfinde die als Angriff. Das macht er auch bewusst.
Was heißt das, wenn du sagst, du empfindest die als Angriff?
Ich finde, er packt, das macht er ja schon immer, er macht ganz viele Sachen in seine Filme rein, die bewusst den Zuschauer challengen, die dich quasi an so deine Grenzen auch führen und bei jedem so ausloten, was findest du unbehaglich? Wo sitzt du da im Kino und sagst, oh, das ist jetzt unbequem für mich? Und das gibt ja bei dem einen den
Moment. Wirklich über Maxine reden, werde ich den Gedanken aufnehmen.
Und bei dem anderen ist es vielleicht an einer ganz anderen Stelle, kann das der Fall sein. Und ich finde, dass das gekoppelt mit den Themen und dann eben damit, dass du dich erstmal daran gewöhnen musst, dass da alle wieder neu sind und neue Rollen spielen, das ist zu viel. Das ist Reizüberflutung und funktioniert in dem Fall leider für mich gar nicht.
Es ist halt so ein Film, wo ich auch denke, weil es ja ein Fox-Film ist, der landet bei Disney Plus dann in 2 Wochen oder 2 Monaten. Und da ist es halt genau nach 50 Minuten Pause und 2 Tage später den nächsten dieser 3 Filme gucken.
Ich habe gestern die Ankündigung gesehen. Ich weiß nicht, ob
der macht schon wieder den nächsten Film, ne?
Das auch, aber was ich gerade sagen wollte, weil du meintest, der ist dann bei Disney Plus. Gestern ging die Newsmeldung rum, von Paramount selbst gestreut, dass Quiet Place Day One am 30. Juli digital erhältlich ist. Und da gab es so eine Riesendiskussion bei Reddit, weil die Leute meinten so, ist doch völlig unklug.
4 Wochen bis VOD.
Ja.
Naja,
letzte Woche ist der erst ins Kino gekommen. Und dann gab es die andere Hälfte, die sagte, nee, ist clever, ist super schlau, weil du ja davon ausgehen musst mittlerweile. Man sieht das ja, der Kinomarkt ist nicht mehr so stark wie früher. Das heißt, es gibt eine ganze Zielgruppe, die nicht ins Kino gehen werden.
Ja, und diese Zielgruppe von The Quiet Place ist mit Deadpool dann weg. Glaube ich.
Ja.
Die guckt dann Deadpool.
Wahrscheinlich auch, wann kommt ich einfach unverbesserlich? Da wird ja jetzt.
Das dauert noch, aber das ist Familie. Das ist weit weg von Quiet Place.
Aber ich finde es interessant. Also, ich finde es nicht nur interessant, dass diese Filme nach einem Monat dann auf digital rauskommen, sondern dass die Studios wirklich bewusst eine Woche nach Kinostart und sich damit ja eigentlich ihren eigenen Kinostart bombardieren. Weil, wenn du das so offen bekannt gibst, musst du davon ausgehen, dass einige Leute sagen, ach nee, dann gehen wir doch nicht ins Kino. Wir wollten ja dieses Wochenende.
Ja, aber das spricht dafür, was ich ja immer sage, dass diese Verwertungsketten sich so verschieben, dass sich das lohnt. Man muss aber ganz klar sagen, zwischen VOD-Start und Stream-Start ist nochmal ein Unterschied. Das heißt, dann könnt ihr den digital kaufen für 18 Euro oder so meist in 4K. Das heißt noch nicht, dass er dann auf Paramount Plus rauskommt.
Ja,
das dauert nochmal länger. Ja, nur um das mal. Also, Kinds of Kindness, nach einem Meisterwerk sind wir beide ernüchtert. Auf so einem Level, wo man sagen kann, zu viel des Guten, bis es nicht mehr gut ist.
Ja, ich finde, man kann sich das immer angucken, gerade weil vieles einfach im Kino so unsehenswert ist, dass man halt bei solchen Sachen, die noch halbwegs sehenswert sind, auf jeden Fall trotzdem sagen kann, geht euch den angucken. Das würde ich zum Beispiel auch zu Maxine sagen.
Da gibt es eine Sache, die ich sehr unbehaglich fand, aber die fanden wohl alle recht unbehaglich, würde sagen, eher des männlichen Gemüts.
Ah, die eine Szene.
Ja.
Ah,
es gibt Dinge.
Die fand ich fantastisch.
Es gibt Dinge, fand ich auch, aber es gibt Dinge, die sollten nicht mit Füßen getreten werden.
Sagen wir mal so. Das fand ich großartig, weil es schön reinpasst in dieses Bild um Mia Goff. Also generell, ich habe das Gefühl, die darf halt vor der Kamera ihren Verstand regelmäßig verlieren und hat das jetzt in einigen Filmen schon gedurft.
Ich finde es aber langsam nervig, muss ich sagen.
Habe ich jetzt auch schon mal gehört.
Das Gefühl, die versteckt sich hinter ihren weirden Rollen, weil sie nicht zeigen muss, dass sie vielleicht doch nicht so gut ist. Ich weiß es nicht. Ich hast es übrigens mitbekommen von TMZ. Die hat am Set bei Maxine dem Schauspieler James Hunter ins Gesicht getreten in einem Take mit Absicht und ihn danach noch gemobbt und er hat sie danach auch angezeigt.
Was?
Und sie ist gesued worden. Ich dachte auch so in den IMDb-Trivia, what? Und das ist auch irgendwie...
War das der Schauspieler, der da in der Szene...
Bin ich ganz sicher, James Hunter spielt aber, ist jetzt keine große Rolle, aber steht so bei IMDb drin und darauf kannst du dich für gewöhnlich immer verlassen.
Ja, also weiß ich ehrlich gesagt, habe ich nichts mitbekommen. Ich meine, sie war mal mit Shia LaBeouf zusammen, das heißt, sie hat...
Die hat doch in Nymphomaniac 2 mitgespielt.
Also sie hat vom Besten gelernt, wenn es darum geht, am Set Dinge zu tun, die echt crazy sind. Shia LaBeouf hat das ja auch gemacht, vor allen Dingen am Set von Fury. Kann ich nicht sagen, weil ich nichts davon gehört habe. Ich fand auch, dass mir ihre Rolle zu nah an dem ist, was sie in X und Pearl ja bereits schon mal gemacht hat oder in Infinity Pool.
Ja, da stellt sich die Frage, wann, ob sie so ist.
Ja, wer weiß, keine Ahnung. Aber das ist mir, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Ich bin da eher dann so, dass ich...
Oder andersrum, mir fehlt die Varianz. Nur wenn was die ganze Zeit verrückt ist... Also weißt du, bei Johnny Depp tat sich ja auch irgendwann immer mal so der Gedanke auf, kann der eigentlich auch normal spielen, so, weißt du?
Ja.
Und so geht es mir bei ihr. Das heißt, diese ganzen weirden Rollen. Und dann gibt es ja am Anfang in Maxine eine Casting-Szene, wo sie von Heulen ganz schnell auf abgebrüht switcht. Und dann soll das Publikum denken, das ist gutes Schauspiel, dass sie das kann. Ich denke so, naja, das ist einfach genau so gewollt. Und mir ist das immer, mir wird es langsam zu viel. Ich finde sie ist mein Eddie Murphy in Maxine. Tatsächlich. Okay.
Ja, also Maxine, für diejenigen, die es jetzt gar nicht mitbekommen haben, ist der dritte Teil einer Trilogie, die würde man von außen nicht merken, wenn man es nicht gesagt bekäme. Denn der erste Teil hieß X. Der zweite Teil, der letztes Jahr kam, ist eigentlich kein zweiter Teil, sondern Prequel, hieß Pearl. Erzählt die Vorgeschichte zu X.
60 Jahre vorher.
Genau. Und jetzt hast du die Geschichte, die nach X passiert. Also es ist
6 Jahre später.
Ja, 6 Jahre nach X. Also nach dem ersten Teil, es ist ein bisschen verwirrend, aber es war von Ty West von Anfang an so geplant. Maxine erzählt jetzt quasi die Geschichte weiter von Maxine Minx. Das ist die Pornodarstellerin von Mia Goff im ersten Teil gespielt. Und jetzt ist es im Grunde das, ja, die Fortsetzung davon. Ich muss sagen, ich fand das besser als X, aber schlechter als Pearl, weil ich in Pearl so eine ganz andere Genre-Variation bekommen habe. Hier habe ich nicht so richtig gewusst, was ich hier gerade bekomme, weil Ty West auf jeden Fall so ein 80er-Jahre-Hollywood-Ding erzählen möchte, so ein bisschen beißende Farce auch. Ne? Die Filmindustrie kriegt halt auch so ein paar Schläge ins Gesicht ab. Es ist immer noch so auch dieser Porno-Plot vom ersten Teil mit dabei und es wird aber auch noch erzählt, so es gibt ganz viele Situationen, da steht Maxine da und erinnert sich an X. Und in diesen Momenten habe ich immer gedacht, wie scheiße ich X fand und dachte so, der Film gewinnt hier gerade nicht dadurch, dass er immer wieder Momente zeigt aus dem ersten Teil, statt eigene Fußstapfen zu hinterlassen. Und ich habe dann mehrfach daran gedacht, wie sehr ich den zweiten Teil, also Pearl, mochte, weil der so anders war. Und dass ich nicht so richtig reingekommen bin in Maxine, wo es dann auch dann plötzlich um den, es geht um den Night Stalker, der ja tatsächlich, glaube ich, existierte. Ne, ist das nicht dieser eine Killer, der tatsächlich dem echten Killer nachempfunden
Weiß
ist?
Weiß ich nicht, aber das ist nicht so die Zeit von der schwarzen Dahlia und so, oder? Das ist was anderes?
Nee, das, okay. Das war ja noch früher. Aber okay. Der Night Stalker existierte ja wirklich in den 80ern, glaube ich. Es gibt auf Netflix, glaube ich, auch eine Doku, der mit einem Messer von Tür zu Tür gegangen ist. Und da war dann, ich glaube, Los Angeles wirklich auch für eine ganze Zeit lang in Aufruhr. Und das verbindet Ty West hier ganz gelungen, finde ich. Da kommen dann noch so Kultelemente irgendwann mit rein. Also es wird sehr weird.
Das wird auch der Bogen von Gott bis Teufel geschlagen in der Serie, ja. In dem Film.
Ich fand, das war alles zu viel. Also der Film verschluckt sich ein bisschen an den Ambitionen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt so richtig wusste, wie er diese Trilogie zu Ende führen soll.
Ich finde, er sieht richtig gut aus. Also das muss man sagen, in dieser Trilogie, jeder Film sieht anders aus. Ty West hat hier auch Optiken und alles aus den 80er Jahren genommen. Ich finde es so bezeichnend, dass zum Beispiel Elizabeth Debicki, die spielt eine Regisseurin in Hollywood, fand ich die stärkste am Set von den Figuren. Mhm. Und ich dachte die ganze Zeit bei Maxine so, eigentlich würde ich gerne wissen wollen, wie die zur Macherin wurde, weil die halt bringt so eine Aura mit sich und so eine mega coole Art, dass ich dachte, total spannend. Oder es gibt von Giancarlo Esposito gespielt, einen schmierigen Manager namens Teddy Knight, der gerne auch zu schwierigen Mitteln greift, wenn es darum geht, seine Talente zu schützen. Und auch bei dem dachte ich, oh, sein Werdegang, den würde ich auch lieber sehen als den von Maxine, weil hier ist im Kern keine interessante Geschichte als die einer ehrgeizigen und selbstsüchtigen, wehrhaften Person, die aus der Pornobranche es wirklich auf die Leinwand schaffen.
Ja, ja.
Und das ist mir zu wenig.
Es gab mehrfach so Situationen, wo ich dachte, oh, seine Geschichte hätte ich jetzt. Oder erzählt doch einfach nur über die Filmindustrie.
Ja.
Weil ich dachte mir hinterher auch so, was hat denn Ty West sich vorher gedacht? Der erste Teil ist ein Slasher. Ein sehr gewöhnlicher, wie ich finde, aber wenn er den erzählen wollte, ist okay. Der zweite Teil,
Krokodile noch oben.
Ja, der zweite Teil ist dann so eine komplette Kehrtwende, so ein Coming-of-Age-Film gemixt mit
Der Zauberer von Oz als Horrorvariante.
Genau, als Horrorvariante. Was ist dann der dritte Teil? Und ich dachte so, was hat er da wohl? Okay, wenn er in diese 80er-Ecke geht. Was ich interessant finde, dass der Film sich oft so anfühlt wie zum Beispiel sowas wie Maniac. Also diese sleazigen Exploitation-Slasher, sehr brutalen Slasher-Filme. Es hat auch ein bisschen was von den Giallo-Filmen gehabt, ohne jetzt auf das mit dem Farbspiel zu kommen. Aber das liebt Ty West ja eh.
Italienische Krimis.
Der ja mit House of the Devil auch so ein Ding gemacht hat, was im Grunde so dem 70er-Horror gefrönt hat. Aber irgendwie fühlte sich das, ich habe nicht verstanden, was will er denn jetzt eigentlich? Also weil rein thematisch die Erzählung, ich habe nicht gebraucht, was er hier erzählt, als Abschluss von X. Aber ich habe auch irgendwie nicht verstanden, wem will er hier wirklich frönen? Sind es die 80er? Ist es der Filmindustrie? Ist es... Was will er? Und so ging es mir häufig. Aber ich war trotzdem immer noch angetan vom Look von Mia Goff und von irgendwie dem Style, den der Film dann letztendlich
hatte. Ja, das
und ich mochte die Szene zum Beispiel, auf die du vorhin eingegangen bist, weil ja. die erinnert an Filme von früher.
Das reicht für mich ja auch, um den Film okay zu machen. Ich finde ihn wirklich schlechter als beide.
Ja, du mochtest der Ex, ne?
Ja, für mich waren das jetzt so 4 Horror-Fehlschläge hintereinander mit They See You, Sting, A Quiet Place und Maxine.
Dann darf man aber nicht vergessen, du bist letzte Woche in einen Film nicht reingegangen.
Der kommt ja auch reingegangen.
Reingegangen.
David, unser Konjugationsmeister, der kommt erst im August, oder?
Der startet am 8. August, glaube ich. Ich sage jetzt nicht, welcher es ist.
Beine.
Lange Beine. Der ist fantastisch. Der ist fantastisch. Also da so, hast du einen Horrorfilm jetzt, verpasst.
Komm noch. Den habe ich nicht verpasst. Kommt der noch?
Schon, doch. Du hast verpasst. Eigentlich. Mit mir diesen tollen Moment letzte Woche zu erleben.
Ich hatte an dem Tag irgendwas anderes geil. Ich hatte einen Dreh. Siehst du? Und ich gehe deswegen ins Babylon-Orchester. Da kann man Stummfilme gucken mit Orchesterbegleitung. Mhm. Das finde ich richtig spannend. Gucke ich Metropolis Mitte Juli. Muss ich dir mal erzählen, wenn es so war, wie die Erfahrung war. Übrigens, wo wir jetzt gerade auch nochmal zurückblicken. Hast du Feedback bekommen zu unserer letzten Folge eigentlich?
Ich habe einen gesehen, der geschrieben hat, er würde André 50 Euro schicken wollen.
Ich habe einige gesehen. Ich habe eigentlich richtig viel Feedback bekommen, auch auf Instagram. Leute fanden es alle sehr authentisch, sehr spannend. Und
auch kannst du mir das mal weiterschicken,
weil ich wollte André von der Leber weg. So ein bisschen kannst du auf Spotify lesen. Ein bisschen was hatte ich bei Instagram und auch Freunde, die gehört haben und meinten so, naja, das ist doch sehr ehrlich und so. Und insofern war das, glaube ich, sehr erfrischend.
Ja, ich habe André noch gar nicht die Podcast-Folge geschickt. Hat mir aber auch noch nicht Bescheid gesagt. Ja.
Alles klar.
Ich wollte noch über Kaulitz und Kaulitz sprechen.
Ach, verdammt.
Ja.
Ich habe erst eine Folge und ein bisschen gesehen. Da habe ich gesagt, Gina, du kannst ohne mich weitergucken, weil sie auf heißen Kohlen saß und weitergucken wollte.
Ich muss wirklich sagen, es ist total abstrus, weil ich gucke ja sowas normalerweise nicht.
Wir haben das ja beide schon als Ankündigung gesehen beim Netflix-Event. Mhm. Da waren beide da, Tom und Bill.
Ja.
Und auch da saßen wir beide nebeneinander, so wie die beiden. Wir haben also so viel gemeinsam.
Ja.
Und da haben wir schon festgestellt, an den Einspielern, aber vor allem auch, wie live die beiden auch funktioniert haben, super witzig und genauso, wie man sie in der Dokumentation auch erlebt. Habe ich zumindest das nach der ersten Folge so empfunden.
Also es macht richtig Spaß. Es ist natürlich eine Ansammlung aus Banalitäten. Ne?
Es
also
ist eine Reality-Serie, würde der eine sagen, der andere würde sagen, eine Dokumentation auf Netflix, die jetzt schauen
ja, kann. Ja, es ist so Reality-TV. Sie wurden wohl ein Jahr lang begleitet, was aber trotzdem spannend ist. Aber es sind viele Banalitäten dabei, wie zum Beispiel sie backen oder sie mixen sich einen Drink oder sie nehmen einen Podcast auf. Aber was ich schön finde, ist, dass es wirklich erstaunlich ist, diese beiden haben eine tolle Chemie miteinander und jede Szene, also auch sie backen, endet manchmal so in Gelächter oder die Dinge, wie sie miteinander erzählen, das macht einfach ein ganz tolles Gefühl. Und ich dachte so die ganze Zeit so, diese beiden könnte ich mir total gut vorstellen, auch zu Hause in unserem Haushalt, weil ich habe mich und Carly voll in diesen beiden auch wiederentdeckt, wie sie auch miteinander so agieren und harmonieren, aber auch sich gegenseitig angiften. Sowohl er, der so ein bisschen socially awkward ist wie ich und also
nee, Tom,
Tom und Bill, der eher zu Carly passen würde. Ich dachte so, man hat sich voll wiedererkannt und ich dachte so, mit denen hätte man echt eine Menge Spaß. Ich fand auch interessant zu sehen mal, Aber ich habe mich mit denen ja über Jahrzehnte nicht auseinandergesetzt. Ich habe diesen Tokyo-Hotel-Hype damals mitbekommen, aber zum Beispiel gar nicht gewusst, dass die geflüchtet sind in die USA, weil Tokyo-Hotel richtig bedroht wurde.
Die haben, glaube ich, sogar mal einmal vor 500.000 Leuten unterm Eiffelturm gespielt, wenn ich mich richtig
erinnere. Ja, ich habe das gar nicht mitbekommen.
Gigantische Erfolge.
Dass die irgendwann nicht mehr weggegangen sind. Und in dieser Reality-TV-Serie geht es viel um diese Zeit, aber auch nicht zu sehr. Aber du merkst schon so, sie arbeiten immer noch heute auch auf, was es mit ihnen gemacht hat, dass sie keine Jugend hatten. Es geht viel darum, dass Tom jetzt eine Familie hat und eigentlich nicht mehr will. Und Bill ist quasi, weil er ja ein unglückliches Liebesleben hat, ist mit der Karriere verheiratet und kämpft da weiter darum, dass es die noch so geben kann. Und man merkt auch, das finde ich sehr spannend, ohne Bill wäre halt Tom Kaulitz halt einfach irgendein Dude. Der Typ ist halt, ne, der ist nett und der hat so auch Persönlichkeit, aber du würdest nie von diesem Typen hören, wenn es Bill nicht gäbe. Bill ist so schillernd und der ist halt der Superstar.
Und aber war der auch zu Tokyo Hotel Zeiten?
War der da auch schon, genau. Und was ich interessant finde, ist, dass du es gleichzeitig auch noch so ein bisschen als Psychostudio nehmen kannst, weil so in der zweiten Folge oder dritten fangen die beiden sich übelst an, heftig zu streiten. Du merkst aber durch Kommentare, die Bill auch macht, die ganze Zeit ist, dass die beide auch nicht auf Augenhöhe agieren. Dass Tom sich immer, glaube ich, eine Stufe höher sieht und Bill eine Stufe nach unten setzt. Und da gibt es viel Sprengstoff und das finde ich mega spannend, mir das anzugucken. Da muss ich sagen, das wirkt nicht wie Trash-TV, weil es echt hochwertig produziert ist.
Das sind eineiige Zwillinge. Also es ist schon eine besondere Verbindung. Das
hat,
ich habe eineiige Zwillinge in der Familie. Und man sieht und fühlt, also das sieht man auch, das ist was anderes. Das sagen sie auch selbst in der ersten Folge schon. Das ist nicht wie Brüder, das ist auch nicht wie Partner, das kann man nicht so beschreiben.
Ich gucke das super gern.
Wir müssen noch nicht durch, also.
Nee, wir sind jetzt bei Folge 4 oder so. Und ich muss sagen, jede einzelne davon, da bin ich richtig reingesogen. Ich kann dir gar nicht erklären, weil ich gucke sowas sonst nie. Ich finde sowas eher blöde.
Guck doch mal jetzt Selling Sunset.
Nee.
Okay.
Nee, meine Frau schämt dich heute noch, dass sie ihr das vorgeschlagen hat.
Ach, sie schämt mich doch eh für 9 von 10 Vorschlägen.
Das ist auch wahr. Was haben wir denn neulich geguckt, wo sie dich für dafür gehasst hat? Was haben wir denn da geschaut?
Nein, The Killer Romance.
Stimmt. Oh ja, A Killer's Romance haben wir noch geguckt.
Können wir das
Den
nächste
haben wir
Woche?
Gehasst. Oh, ist der scheiße.
Ja, Internet sagt anders. Ihr seid in der Unterzahl. Ich nehme jetzt das schlimmste Argument, was es gibt.
Ja, nee, brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Du hast ja alles dazu gesagt.
Fertig. Okay, Leute, haben wir es für diese Woche. Nächste Woche hört ihr dann, wenn ihr eine Folge kommt, eventuell eine andere Tonqualität, eventuell mit Liebesrufen und Bekundungen im Hintergrund.
Oder eventuell sitzt ihr mit im selben Raum.
Ja, oder ihr sitzt im selben Raum. Ja, es kann alles passieren. Wann war das? Montag.
Montag, 19 der 8.
Uhr.
19 Uhr.
MXP on Saturn. Ihr findet den Link in den Shownotes. David erinnert nochmal, wird mich vertecken, dann kann ich es reposten auf Instagram. Und wundert euch nicht über die Seite, wo ihr Tickets kauft. Die heißt irgendwie was?
Love Your, muss mal schauen.
Es klingt wie so eine Dating-Seite.
Wie OnlyFans. Love Your Artist.
Love Your Artist. Es klingt irgendwie wie eine Sex-Seite
für
Influencer.
Ja,
klar. Schauen wir mal rein. Wie? Martin nickt schon. Er freut sich, dass wir zusammen zuschneiden. Okay. Wird gut, war gut, für uns zumindest. Vielleicht für eure Ohren auch. Danke fürs Reinhören. Bis nächste Woche.
Tschüss. Tschüss.